außer eines Menschen, der die Zeit nutzt, Gespräche über die allgüte Persönlichkeit Gottes zu führen. So, ich möchte euch alle sehr ermutigen, jetzt in der Erläuterung sehr genau zuzuhören. Eigentlich ist ja dieser Vers auf den ersten Blick gesehen ein widersprüchlicher Vers. Wenn wir euch doch mal vorlesen, damit ihr den Widerspruch entdeckt. Durch ihr Auf- und Untergehen verringert die Sonne die Lebensdauer eines jeden, außer eines Menschen, der die Zeit nutzt, Gespräche über die allgute Persönlichkeit Gottes zu führen. Nein, denkt der Mensch, wird sagen, wieso? Auf dem Niveau dieser Erde. Jetzt der Widerspruch. Ich glaube, wenn ihr aufmerksam jetzt zuhört, wird es euch gelingen, diesen Widerspruch zu lösen. Aber es ist ein bisschen knifflig, deswegen muss man schon die Aufmerksamkeit einsetzen. Erläuterung. Dieser Vers bestätigt indirekt die unbedingte Notwendigkeit, die menschliche Form des Lebens dafür zu nutzen, unsere verlorene Beziehung zum höchsten Herrn durch raschen Fortschritt im hingebungsvollen Dienst zu erkennen. Das Rad der Zeit dreht sich unaufhaltsam weiter. Und die Zeitspanne zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang ist sinnvoll, wenn man sie nicht dafür verwendet, spirituelle Werte zu erkennen. Alles Gold der Welt vermag nicht einmal einen Bruchteil unseres Lebens, der vergoldet wurde, aufzuwiegen. Das menschliche Leben wird dem Lebewesen Jiva nur gegeben, damit es seine spirituelle Identität und den ewigen Quell seiner Freude erkennen kann. Ein Lebewesen, vor allem der Mensch, sucht nach Glück. Denn glücklich zu sein ist der natürliche Zustand des Lebewesens. In der materiellen Welt aber suchen wir vergeblich nach Glück. Das Lebewesen ist seinem Wesen nach ein spiritueller Funke des vollkommenen Ganzen und es kann sein Glück in vollendeter Form in spirituellen Tätigkeiten erfahren. Der Herr ist das vollständige spirituelle Ganze und sein Name, seine Gestalt, seine Eigenschaften, seine Spiele, seine Umgebung und seine Persönlichkeit sind alle mit ihm identisch. Wenn jemand durch den richtigen Kanal des hingebungsvollen Dienstes mit einer der oben genannten Energien des Herrn in Verbindung kommt, öffnet sich ihm augenblicklich das Tor zur Vollkommenheit. In der Bhagavad Gita 2,40 hat der Herr diese Verbindung mit folgenden Worten erklärt. Jetzt kommt der Vers. Bemühungen im hingebungsvollen Dienst sind niemals vergeblich und es gibt auch keine Fehlschläge. Schon ein kleiner Anfang in solchen Tätigkeiten genügt, einen Menschen aus dem weiten Meer materieller Ängste zu retten. So wie ein starkes Medikament intravenös injiziert, augenblicklich im ganzen Körper wirkt, so zeigen auch die transzentralen Gesprächsthemen über den Herrn eine große Wirkung, wenn sie in das Ohr eines reinen Gottgeweihten injiziert werden. Die Verwirklichung der transzentralen Botschaften durch Hören bedeutet umfassende Verwirklichung, ebenso wie die Fruchtbildung an einem Teil eines Baumes Fruchtbildung an allen anderen Teilen bedeutet. Diese vielleicht nur einen Augenblick währende Verwirklichung in der Gemeinschaft eines rein gottgeweihten Vishukadev Goswami bereitet das Leben eines Menschen auf die Ewigkeit vor. Und so kann die Sonne dem rein gottgeweihten nicht die Lebensdauer nehmen, wenn er ständig im hingebungsvollen Dienst des Herrn tätig ist und auf diese Weise sein Dasein läutert. Der Tod ist ein Symptom der materiellen Erkrankung des ewigen Lebewesens. So schön gesagt, ne? Also vielleicht ein zu großes Konzept, um es beim ersten Mal gleich so zu hören. Also, es kann wirklich nur Vorfahrt so aussehen. Der Tod ist ein Symptom der materiellen Erkrankung des ewigen Lebewesens. Ewige Lebewesen, wenn es gesund ist, stirbt nicht. Und nur wegen dieser materiellen Erkrankung ist das ewige Lebewesen dem Gesetz von Geburt, Tod, Alter und Krankheit unterworfen. wird in den folgenden, wird Srila Bhishmana Chakravarti Thakur zitiert, der erklärt, wie bestimmte Tätigkeiten ein über den Tod hinaus andauerndes Wirkung haben. Denn das ist ja hier das Thema. Es wird vom Lesen gesprochen oder vom Hören über Krishna. Es wird gesagt, dass das wie ein starkes intravenös injiziertes Medikament auftritt und wird. Jetzt wird ein Beispiel gegeben, wie man wie dieses Medikament, wie es bestimmte, sagen wir mal, Vorrichtungen in den Vedas gibt, die tatsächlich einen Menschen über den Tod hinaus begleiten. Nicht nur das Hören von Krishna Katha, sondern jetzt haben wir ein Beispiel, ein anderes Beispiel. Das ist ein bisschen, ich glaube, wenn man es mit diesem, unter diesem Aspekt hört, kann man es viel einfacher verstehen. Wie Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur zitiert, wird der materialistische Weg, fromme Werke zu tun, wie zum Beispiel mehrtätig zu sein, in den Smriti-Shastras empfohlen. Geld, das einem würdigen Empfänger gespendet wird, ist ein sicheres Guthaben für das nächste Leben. Es wird empfohlen, solche Spenden einem Brahmana zu geben. Wenn man einem Nicht-Brahmana, der keine brahmanischen Eigenschaften besitzt, Geld spendet, bekommt man im nächsten Leben den gleichen Betrag zurück. Also wenn man es einem Nicht-Brahmana tut, spendet. Wenn man es einem halbgebildeten Brahmana gibt, kann man bereits die doppelte Menge erwarten im nächsten Leben. Geld, das einem gelehrten und vollbefähigten Brahmana gespendet wird, wie Shrishtikata, kommt 100, ja tausendfach zurück. Und wenn man das Geld einem Veda-Paraga, jemand, der den Pfad der Veden erkannt hat, nicht worum es in den Vedas geht, das ein Veda-Paraga gibt, kommt es in unbegrenzter Menge zurück. Wir sollten uns unbedingt den Banken Leute von Heilrecht ein, könnte vielleicht ein bisschen unsere schwierige finanzielle Situation auch bessern mit diesem. Das endgültige Ziel des vedischen Wissens besteht darin, Shri Krishna, die Persönlichkeit Gottes zu erkennen, wie es in der Bhagavad Gita bestätigt wird. Genauso wie es sicher ist, dass gespendetes Geld dem Spender zurückgegeben wird, ungeachtet des Verhältnisses, so ist ein Augenblick, der in der Gemeinschaft reiner Gottgeweihter mit Hören und Chanten über die transzendentalen Botschaften des Herrn verbracht wurde, die absolute Gewähr für ein ewiges Leben, für die Rückkehr nach Hause, die Rückkehr zu Gott. Madama Gatva Puna Janma Navityate. Mit anderen Worten, einem Gottgeweihten oder einem Geweihten des Herrn ist das ewige Leben sicher. Alter oder Krankheit des Gottgeweihten in seinem gegenwärtigen Leben sind nur noch ein Antrieb, diesem sicheren ewigen Leben entgegenzustreben. Alter oder Krankheit des Gottgeweihten in seinem gegenwärtigen Leben sind nur noch ein Antrieb, diesem sicheren ewigen Leben entgegenzustreben. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Imate Bhakti Vedanta Vami Nitti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvasesha Shunyavadi Paskachyade Shatari
Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adaita Gadadhara Shri Vasadi Govatta Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama.
so reich ist mit spirituellen Informationen für unser Krishna-bewusstes Leben. Der Vers sagte, durch ihr Auf- und Untergehen verringert die Sonne die Lebensdauer eines jeden, außer eines Menschen, der die Zeit nutzt, Gespräche über die allgute Persönlichkeit Gottes zu führen. Der Widerspruch, den wir vielleicht zuerst gefunden haben, wurde von Srila Prabhupada wie folgt gelöst. Die Zeit rafft das Leben eines jeden hin, außer jemanden, der sein ewiges spirituelles Leben vorbereitet. Dieses ewige spirituelle Leben wird vorbereitet durch das Erlangen einer gewissen spirituellen Reife. Und diese spirituelle Reife wiederum kann ein Mensch erlangen, einfach nur durchs Hören. Und das Beispiel, was Srila Prabhupada gab hierfür, ist sehr betrachtenswürdig. Wenn ein Kirschbaum im Frühling Blüte trägt und wenn da die Kirschfrüchte kommen, kann man verstehen, wenn sie an einem Teil sind, dass sie dann sich in kürzester Zeit über den ganzen Baum hinwegstrecken. Das ist einfach die Zeit. So ist es auch, wenn ein Devotee eine gewisse Blüte trägt, ein gewisses spirituelles Verständnis in sich hat, was ein echt spirituelles Verständnis ist, dann wird er in ganzer Hinsicht reif sein. Mit anderen Worten, wenn ein Devotee tatsächlich eine starke Verwirklichung von Sri Krishna macht, dann bringt das mit sich die Reife seines gesamten spirituellen Lebens. Genau wie ein Baum, der an einer Stelle reif wird, also Früchte, reif Früchte kriegt, in kürzester Zeit die großen Früchte hat, die also überall Früchte trägt. Also diese Verwirklichung über Krishna findet in dieser Welt am einfachsten statt, wenn man in der Gemeinschaft von seriösen Gottgeweihten, am besten sogar reinen Gottgeweihten, über Krishna hört. Das interessante, die interessante Fragestelle, die sich hier ergibt, ist, wer ist ein reiner Gottgeweihter? Wir müssen diese Frage in unserer Bewegung stellen im Augenblick. Srila Prabhupada, das ist ein Punkt, der einem klar ist, jedenfalls in der Bewegung von Prabhupada Einweihung suchen, ist ein reiner Gottgeweihter. Was ist mit den anderen? Ich weiß nicht, ob ihr euch das auch manchmal fragt, aber das wird heutzutage gefragt in vielen, vielen Devotees. Interessant, es gibt verschiedene Definitionen von rein. Ein reiner Gottgeweihter kann jemand sein, der auf der Stufe der Bhava ist, der Krishna schon gesehen, der Krishna schon wahrnimmt. Ein reiner Gottgeweihter kann ein Gottgeweihter sein, der auf der Stufe von Prema ist, reiner, ungetrübter Liebe zu Krishna. Und ein reiner Gottgeweihter kann nach Rupa Goswami auch ein Gottgeweihter sein, dessen Motiv rein ist. Wie heißt es in Amyabhilashita Shunyam Jnana Kanam Kamadhyana Vritam Anukule Vakrishna Anu Shilanam Bhakti Uttama. Bhakti Uttama oder die reine Bhakti wird definiert als eine Bemühung, die frei ist von dem Motiv, sich selbst zu befriedigen und die das Motiv hat, Krishna zufriedenzustellen. Durch eine Bemühung sollte frei sein von Karma, das heißt Frucht für den Bemühen, Sachen für sich selber, und Jnana, dem Erwerben von Wissen. Abhilash heißt das Wünschen, was uns als Menschen gegeben ist. Und Abhilashita heißt die Qualität des Wünschens oder die Motivation. Das ist einfach das Wünschen an sich, würde man vielleicht in Tanzsprache sagen. was ist da, was steckt hinter den Wünschen, steckt eine Motivation, die die Wünsche noch propelliert oder beeinflusst. So reines hingebungsvolles Dienst ist ein Dienst, das frei ist von dem Motiv Krishna, was frei ist von dem Motiv, sich selber zufriedenzustellen, und voll dem Motiv ist, von Krishna zufriedenzustellen. Und dieses ein Devotee fängt an mit dieser rein hingebungsvollen Dienst, das rein ist von allen anderen Motiven, auf der Stufe des Sadhan Bhaktis, geht dann auf die Stufe über zum Bhava Bhakti und kommt dann auf die Stufe der, wie soll ich mich ausdrücken, Prema Bhakti. Der Stufe des Sadhan Bhaktis ist möglich für einen reinen Gottgeweihten, nach dieser Definition, rein von anderen Motiven, noch zu Fall zu kommen. Auch auf der Stufe von Bhava ist es möglich, dass ein Devotee aufgrund von Apparathas, Vergehen gegen andere Vaishnavas, das ist meistens der Fallstrick, immer noch zu Fall kommt. Also erst auf der Stufe von Prema Bhakti kommt der Devotee, ist der Devotee aus dem Gefahrenbereich heraus. Krishna kalkuliert diesen Fall von seinen reinen Devotis auf der Sadhana-Ebene mit ein. Er spricht darüber im 9. Kapitel der Bhagavad Gita, in dem er sagt, selbst wenn ein solcher Devotee verabscheuenswürdige Tätigkeiten tut, also richtig mal falsch liegt, zu Deutsch gesagt, solange er die richtige Richtung hat, das heißt, reinen, also nur den Wunsch hat, Krishna zufriedenzustellen, ist er als Heiliger anzusehen, denn es ist nur eine Frage der Zeit, bis er zur vollen Blüte kommt, bis er zum Fortschritt kommt. In dieser Welt ist es so, dass alle Bemühungen, die man tut, von einem Fehler überwältigt werden, weil in dieser Welt immer die Conditional Nature, die konditionierte Bedingung und die langsam erwachende spirituelle Natur, beschattet. So, wenn ein Devotee nun in dieser Welt eine Verwirklichung hat durchs Hören, wo er wirklich etwas versteht, das heißt richtig eine Krishna-Erfahrung macht, dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis die Schatten ganz weg sind und er zu Krishna kommt. So sehen das die Heiligen Schriften. So, diese Anziehung zu Krishna, und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, die sich in der höchsten Stufe als Prema Bhakti manifestiert, als reine Liebe zu Krishna, oder auf der Anfangsstufe einfach als Ruchi, als Wohlgeschmack, den man empfindet, und dann zur Ashakti wird, zur Anhaftung zu Krishna. Diese Anhaftung zu Krishna ist in uns allen drin. Und Prabhupada gibt ein sehr schönes Beispiel dafür, was die Matajis unter uns bestimmt mit einem freudigen Schmunzeln erfüllen wird. Und auch die Devotees, die in Grihastha Ashram sind und sich mit ihren Frauen darüber unterhalten haben, über dieses Phänomen, werden beglückt aufstrahlen, weil das ein so menschliches Beispiel ist. In der vedischen Kultur versteht man, dass eine Frau, die jetzt eine klassische, typische Frau ist und jetzt nicht unbedingt sehr große spirituelle Fortschritte hat und auch nicht unbedingt eine sehr außergewöhnliche Frau ist, die sie in unserer heutigen Zeit durchaus gibt, normalerweise heiraten möchte. Und deswegen ist es so, dass die Gesellschaft so es eingerichtet hat, dass der Vater diese Kanya-Danya, sagt man dazu, das Geben der Tochter, das Heiraten der Tochter, als seine vornehmste Pflicht im Leben hat. Seine Vaterschaft ist unvollkommen, wenn er es nicht ermöglicht, dass seine Tochter heiratet. Und das macht, weil man so sicher davon ausgeht, dass dieser Wunsch zu heiraten in der Frau auftaucht. War es so, dass man schon zu einer Kindheit, zu einer frühen Phase im Leben einer Frau, eines Mädchens, das Mädchen verheiratete mit einem geeigneten Ehemann, dem man mit Zuneigung und bekannten astrologischen Vorhersagen fand. Und es ist interessant, dieser Wunsch zu heiraten, man wusste, kommt irgendwann so ganz natürlich zum Vorschein, dass man sich wirklich wundert, wie, mit welcher zwingender Dringlichkeit der auftritt. Ich muss inzwischen sagen, dass ich das auch bei Buben feststelle, bei Burschen feststelle inzwischen. Das hat sich wohl ein bisschen die archetypischen Verhaltensweisen haben sich da vermischt und so weiter. Aber mir ist wirklich klar geworden, als Sannyasi, und ich bitte euch ganz kurz darüber zu reflektieren, wenn ihr Matajis seid, die verheiratet sind, oder Burschen, also junge Burschen, in Deutsch, Buben, also Männer, I'm sorry, Männer sind die Heirat. Das kommt irgendwann so natürlich zum Vorschein, dass man einfach klar ist, jetzt muss was geschehen in dieser Hinsicht. Also, ich sehe das immer wieder mit großem Respekt vor der allmächtigen Natur des Menschen. Wenn also jemand vor mir sitzt und mit einem gewissen, weil wir so zölibatär aufgewachsen sind, mit einem gewissen matten Lächeln, er sagt, also es muss jetzt sein, Sachinanda Swami, du kannst das nicht verstehen. Und ich sage, ich ja bitte. Also ich kann es jetzt also nachvollziehen nicht, aber inzwischen lerne ich es zu verstehen, weil es so oft schon vorgekommen ist. Ich muss jetzt einfach heiraten. Dann frage ich so ganz interessiert, was ist denn der zwingende Grund, nur mal so als kulturhistorische Information, die man hier sammeln möchte, dass das jetzt, also es geht einfach nicht ohne, sagen die dann. Vielleicht ihr jungen Halbwälder könnt es mit einem begrübten Lächeln euch noch erinnern, wie das dann plötzlich kam. Es war einfach, als wenn eine Natur in einem zum Vorschein kam, die bisher geschwiegen hatte. Die Sprache des Blutes, wie ich immer so in Jack London Formulation sage. Das ist ganz, das kommt einfach und ist total natürlich. Ich brauche ein Mitglied von der Spezies oder Spezies nicht, also nicht ein Mitglied des anderen Geschlechtes. So, dieses Beispiel. Und deswegen wurde also, bevor diese Anziehung so nicht also auftrat und nicht zufriedengestellt werden konnte, schon die Arrangierung gemacht, dass die Frauen, damals war es bei den Frauen mehr als bei den Männern, heutzutage weiß man ja auch nicht mehr, wo an der Kopf steht, das ist alles drunter und drüber in unserer Zeit, aber früher war es so klar, dass man sagte, man kann davon ausgehen, dass irgendwann das Herz der Frau anfängt zu bubbern, Bursche, und sie einen Burschen will. Und bevor das jetzt in einer Phase war, wo es nicht zufriedenzustellen war, also wo keiner gerade zur Verfügung stand oder nur Leute mit schlechten Charaktermerkmalen und so, haben wir schon gesagt, wir wissen, wir suchen schon jemanden. Und wenn es denn soweit ist, hier ist einer. Kein Problem. Sei zufrieden. So ist es auch mit unserer Liebe zu Krishna. Das ist das Beispiel, was Srila Prabhupada gibt. Es ist ganz natürlich. Und es wird ein Zustand kommen, wenn der da ist, wo die so ganz dringend, wie ein Feuer aus bisher verstecktem Holz, zum Vorschein kommt und nach vorne springt diese Liebe und nur zufriedengestellt werden kann, wenn Krishna da ist. So natürlich ist es. Allerdings, und hier kommt der entscheidende Unterschied, die biologische Liebe, ne, die sagen wir mal, Anziehung zum anderen Geschlecht, die kommt zum Vorschein, wenn der Körper einfach heranreift oder wenn die Zeit dafür kommt, so viel, so, normalerweise so 25, ja, also das, wie gesagt, das sind alles vedische Annäherungswerte für die heutige Zeit, weil alles so durcheinander ist. Es gibt Leute, die sind alt, wenn sie 5 Jahre sind, also wir sind im, gibt es jetzt so Forschung, wo Mädchen im Jahr von 5 Jahren schon in diesen Zustand kommen, die volle Pubertät erlebt haben und jetzt also bereit sind für eine Familie zu gründen. Es ist alles ziemlich durcheinander, auch psychologisch gesehen. Deswegen will ich hier nur die alten Werte, wohl wissen, dass ich eine intelligente Zuhörerschaft vor mir habe, die diese Dinge umsetzen kann auf die heutigen topsy-turvy Umstände. In der alten Zeit war es so, man wusste so um die 25 Jahre kommt es ist beim Mann das so weit und bei den Frauen schon vorher, weil sie schon vorher heranreifen. Und um jetzt zu sorgen, dass das in einer guten Art und Weise geht, wurden die Heiraten schon früh abgeschlossen. Das kam also, dieser Wunsch zu heiraten und Gemeinschaft zu pflegen, kam also in einer Zeit, die natürlich durch eben das Verstreichen der Monate heranreichte. Krishna-Bewusstsein oder der intensive Wunsch, Krishna zu lieben, kommt nicht automatisch. Hier ist der Unterschied. Es kommt nicht durch das Heranreifen der Zeit. Wir müssen, damit Krishna Prema in uns ruft und pocht und uns antreibt in unserem Leben, Umstände schaffen, in denen dieser Zustand herbeigeführt. Und dieser Umstand wird hier gesagt. Wir müssen anfangen zu hören über Krishna, regelmäßig. Denn das schafft diesen Umstand, in dem es plötzlich dann da ist und wir anfangen, von dieser Wunsch, dieser inneren Liebe angefangen werden zu getragen zu werden. Und hier ist es. Der Herr ist das vollständige spirituelle Ganze. Und sein Name, seine Gestalt, seine Eigenschaften, seine Spiele, seine Umgebung und seine Persönlichkeit sind alle mit ihm identisch. Wenn jemand durch den richtigen Kanal des hingebungsvollen Dienstes mit einer der oben genannten Energien des Herrn in Verbindung kommt, man muss mit dem Namen des Herrn in Verbindung kommen, mit seiner Gestalt, man muss meditieren, Krishna im Herzen haben, sein Gunas, diese Eigenschaften, die er hat, seine Spiele. Wenn jemand so kommt, öffnet sich ihm augenblicklich das Tor zur Vollkommenheit. Wir müssen einen Kanal herstellen. Ja. So wie ein starkes Medikament intravenös injiziert, augenblicklich im ganzen Körper wirkt, so zeigen auf die transzendentalen Gesprächsthemen über den Herrn eine große Wirkung, wenn sie in das Ohr eines reinen Gottgeweihten injiziert werden. Die Verwirklichung der transzendentalen Botschaften durch Hören bedeutet umfassende Verwirklichung, ebenso wie die Fruchtbildung an einem Teil eines Baumes. Fruchtbildung an allen anderen Teilen bedeutet. Da kommt es zu einer umfassenden Botschaft. So, das ist ein wichtiger Punkt und ich glaube, wir alle sind an diesem Punkt nicht nur aufgefordert, wir sind herausgefordert. Inwieweit können wir in unserem Leben, in der Jetztzeit, einen Kanal herstellen, der es uns erlaubt, eine Verbindung mit dem höchsten Herrn zu haben, zu seinem Namen, seiner Form, seinen Eigenschaften und so weiter. Nur dann werden wir Frucht tragen. In unserem ganzen spirituellen Leben werden wir erblühen. Stellt euch jetzt mal vor, so ein Kirschbaum in Heidelberg, der so, wenn es irgendwo anfängt, klum, in Heidelberg gibt es total schöne Kirschbäume, dann verbreitet sich das um den ganzen Kirschbaum. So ist es, wenn ein Devotee wirklich regelmäßig hört, er wird eines Tages dazu kommen, dass er eine Verwirklichung von Krishna macht und ab da ist dann sehr, sehr schnell. Was immer du jetzt hörst über Krishna, ist ein Investition auf deinem spirituellen Bankkonto, was in jedem Fall einmal dazu kommt, dass es Ergebnisse mit sich bringt. Genauso wie eine Spende, die wir Shrishti Katha geben, oder Gora Bhavani, Nidjanavi, wir werden in jedem Fall, wenn wir das machen, ein Ergebnis zurückkriegen im nächsten Leben. Wir sollten Janavi eine Spende geben heute. Jeder kann eine Mark geben. Aber wir denken in dieser Weise im Grunde genommen nicht so, weil wir wollen nicht wiedergeboren werden, um nochmal ein paar unbedeutende Scheine oder Goldstücke in die Hand zu bekommen. Aber das ist ein Beispiel dafür. So ist es mit jedem Hören, was ihr tut, über Krishna, aus den richtigen Quellen. Nun möchtet ihr sagen, wie kann man aus den richtigen Quellen hören? Wo sind diese reinen Gottgeweihten? Am besten ist es ja, Gottgeweihte zu hören, die schon Prema Bhakti haben. Wie komme ich zu dieser Verbindung? Prabhupada hat uns gelehrt, dass es zweierlei Arten gibt, Gemeinschaft zu pflegen, Bapu und Vani. Ich möchte euch inspirieren, die Bücher von Srila Prabhupada in dieser Art und Weise zu lesen, dass ihr sucht nach einer Vani-Verbindung. Es hat mich sehr fasziniert zu hören, dass in den Schriften immer wieder gesagt wird, man soll Verbindung mit reinen Gottgeweihten haben. Aber wenn diese Verbindung nicht da ist, dann kann der Gottgeweihte einfach mit sich selber Gemeinschaft pflegen. Ach, wie wohl. Und was damit gemeint ist, ist nicht eine Art von verfeinertem Egoismus, sondern dass der Devotee einfach lernt, Gemeinschaft zu pflegen in seinem Leben mit Shukadev Goswami, mit Rupa Goswami, mit Srila Prabhupada. Man kann das machen, indem man in gemeinschaftssuchender Art liest. Was ist das gemeinschaftssuchende Lesen? Es ist ein Lesen, wo man versucht, die Gemeinschaft mit dieser Person zu haben. Zu meiner Zeit war es so, dass man sehr oft, in Gemeinschaft hört man ja, also beim Lesen haben wir es immer so gemacht, dass wir laut vorgelesen haben. Ich mache das inzwischen auch, dass ich mir ein Buch vornehme. Ich bin sehr geprägt durchs leise Lesen, also für mich sehr ungewohnt, das zu lesen. Aber ich mache es immer wieder in kleinen Dosen, dass ich mir vornehme, jetzt möchte ich mit Prabhupada Gemeinschaft pflegen. Jetzt lese ich, sodass ich ihn hören kann. Und diese transzendentale Klangschwingung, die auf diese Weise, die, sagen wir mal, losgelassen wird aus den Buchstaben, die auf das Druckerpapier gedruckt sind, können unser Leben in entscheidender Art und Weise verändern. Prabhupada sagte aber, wir müssen 24 Stunden am Tag hören. Die menschliche Lebensform ist nur dazu da, sich aufs ewige Leben vorzubereiten. Das heißt, 24 Stunden am Tag hören. Ihr könnt ja mal einen Plan machen, wie das aussehen könnte, 24 Stunden am Tag. Ist die Lesezeit da? Ist die Chen-Zeit da? Ja, kommen wir schon auf drei Stunden in einem normalen Devote-Leben. Chente 2 Stunden vielleicht oder so, ungefähr um 2 Stunden. Dann liegt er vielleicht 1 Stunde. Der moderne Devotee liegt vielleicht 1 Minute am Tag. Also 2 Stunden, 1 Minute. Und manchmal kommt er nicht dazu. Aber 2 Stunden hat er Zeit, Gemeinschaft zu hören. Denn man muss ja 16 Runden chanten, sonst kriegt man keinen Prasad. Sorry, ich will das nicht als Arroganz. Ich möchte euch ein bisschen aber von der Einsicht, von unserem Verständnis von Sadhana sollten wir 24 Stunden chanten, hören. Eine gute Methode, die viele Devotees entdeckt haben, ist, bei ihrem Service Tapes zu hören. Es geht sehr gut beim Autofahren übrigens. Sehr, sehr gut. Autofahren ist, viele Devotees erfahren, Lesen ist schwierig, weil es so viel war. Weil der Watter ist so im Gange, wenn man Auto fährt. Aber hören, Lass doch eine Kassette hören. Nicht, das geht sehr gut, das praktizieren wir hier bald in unserem Preaching-Team. Wenn immer es geht. Man kann hören, indem man auch singt in seiner Freizeit. Und als Freizeit heißt, wenn man nicht gerade spricht, sondern dass man singt und so weiter. Der Punkt, um den es hier geht, ist, dass wir durchs Hören die Möglichkeit haben, Ratija zu werden. Ein Ratija ist jemand, in dem die Liebe geboren worden ist, zu Krishna. Es gibt diejenigen, die Ajati sind, wo die Ajati Rati, wo noch nicht die Liebe geboren sind. Das sind Devotees, die Yat so vor sich hin leben. Und dann gibt es die Jati Rati Devotees, in deren Herzen die Liebe zu Krishna geboren ist. Und dies findet statt durch wiederholtes Hören. Und je länger man das macht, je mehr Zeit man drauf tut, investiert man darauf, das ist eine Investition, dass diese Prema dann schließlich als ein Guthaben in uns auftaucht. Es ist ganz natürlich, dass das geschieht. Wir sind so eingerichtet, wie ein Mädel und heutzutage ein Bursche, die plötzlich irgendwann sagen, es ist soweit. Ich habe gerade unter meinen Schülerinnen eine junge Schülerin gesehen, die sehr qualifiziert ist in vielen, weil sie einfach eines Tages zu mir kommt, kann ich mit sprechen, natürlich. Es ist soweit. Aha. Ja, da muss ja jetzt was geschehen. Ja, völlig richtig. Es muss was geschehen in diesem Sinne Zusammenhang. Gut, dann lass uns auf die Suche gehen. Das ist ganz klar. Da braucht man nicht drüber zu sprechen. Das ist ganz natürlich. Natürlichste von der Welt. Und es ist für jemanden, der Verantwortung über andere nimmt, dann auch ganz klar, jetzt muss was geschehen. Ja, so soll unser Prema zu Krishna stehen. Und das wird geschehen in dem Augenblick, wo wie soll ich mich ausdrücken, durch das Hören eine Fruchtbildung kommt. Eine Fruchtbildung des Herzens. Viele Devotees, und hier spricht jetzt der Sannyasi für genau anderthalb Sekunden in mir, sind der Meinung, dass wenn wir nach der Prema-Richtung gehen, mit all unserer Kraft, dass es vermeidbar ist, dass diese andere Sache auf diese Art und Weise durchkommt. Das Verständnis von diesen Devotees ist so, dass er letztendlich auch die Liebe unter den Menschen ein Derivat ist, das heißt, was abkommt von der Liebe zu Gott. Viele Devotees haben diese Meinung und diese Entschlossenheit in ihrem Leben. Das ist eine Frage von uns, welche Meinung wir uns anschließen. Funktioniert beides. Hare Krishna. Ja, damit bin ich und es brauche sie nicht auszuschließen. Nicht, wenn einer auf dieser Ebene heiratet, braucht er das nicht, dass er jetzt nicht zur Prema kommt, weil er überhaupt nicht ist, wenn es für ihn nötig ist und wichtig ist, wird es leichter sein, weil er eben natürlich erlebt in deinem oder ihrem Leben. Aber viele sind der Meinung, es kann vermieden werden, indem man Liebe zu Krishna auf der spirituellen Ebene, das sind die Brahmacharis und die Sannyasis, die diese Meinung vertreten. Aber eins ist nicht besser oder nicht schlecht, es ist einfach die Natur des Individuums anfängt. Ja, schön. Dann wollte ich jetzt ein bisschen von Lord Chaitanyas Prema Kirtan vorlesen. Lord Chaitanya hat Liebe zu Krishna verteilt auf eine ganz bestimmte Art und Weise, und zwar durch seine Prema Kirtans. Und ich glaube, dass wenn wir jetzt achtungsvoll hören über diese Prema Kirtans, dass wir so ein bisschen verspüren von dieser Zeit und von Lord Chaitanyas Gabe und das in unser Leben übersetzen wollen. Die höchste Persönlichkeit Gottes. Hört jetzt bitte zu. Es könnte sein, dass das die Fruchtbildung in eurer ganzen Persönlichkeit mit euch bringt. Denn wir haben hier gehört, durch Hören und durch Verwirklichung kann eine Fruchtbildung geschehen. Und wir wollen mal sehen, vielleicht fängt der kleine Lita Prasad plötzlich erleuchtet an zu krähen. Die große Persönlichkeit Gottes, Sri Chaitanya Mahaprabhu, nahm daraufhin alle seine Devotees zum Tempel von Jagannath und begann das gemeinsame Chanten der heiligen Namen. Nachdem der Herr die Dupa-Artik gesehen hatte, fing er an, mit allen Devotees gemeinsam zu chanten. Daraufhin kam der Padicha, der Oberaufseher des Tempels, und gab jedem Devotee eine Blumengelande und Sandelholzsalbe. Die Devotees teilten sich auf in vier Gruppen, die in vier verschiedene Richtungen loszogen, um Sankirtan zu machen. Und in der Mitte von ihnen tanzte der höchste Herr selber, der als Sohn von Mutter Sachi bekannt ist, und fing an zu tanzen. In den vier Gruppen gab es 8 Medangas und 32 Karatals. Also jede Gruppe muss dann 2 Medangas gehabt haben. Und was ist 32 durch 4? 8. 8 Zimbeln. Alle zusammen begannen die transzendentalen Klang zu vibrieren und jeder sagte: sehr gut, sehr gut. Und ich vorstelle, die wollte ich beim Kind an. Sehr gut. Es ist sehr gut. Very good. Dann erklang die laute Vibration des Sankirtans. Und sofort erwachte in der Atmosphäre gutes Glück. Der Klang reiste sehr schnell und kam durchs ganze Universum und auch durch alle 14 Planetensysteme. Das war halt der Prema Sankirtan, der ging wie ein Laserstrahl. Als das kongregationale Chanten, also das gemeinsame Chanten, anfing, überwältigte ekstatische Liebe alles. Alle Bewohner von Jagannath Puri kamen herbeigelaufen. Lord Chaitanya und sein Kirtan war wie ein Prema-Generator, könnte man sagen. Genau wie so ein Feld, wenn da so eine Pumpe ansetzt. In Vrindavan sieht man, dass so Wasser hochgepumpt aus den Reservoirs und dann über das ganze Feld geleitet. So hat, wenn Lord Chaitanya den Kirtan anfing, kam die Prema herausgespült und ging überall hin. Und die Bewohner von Jagannath Puri sagten, kamen herbeigelaufen: lass uns die Prema, die Liebe, plündern. Lord Chaitanya hat das, den Speicher aufgemacht. Jeder war total erstaunt, so viel Sankirtan zu sehen. Und alle waren sich einstimmig einig, dass noch niemals zuvor Kirtan auf eine solche Art und Weise ausgeübt wurde und die ekstatische Liebe zu Gott auf eine solche Weise manifestiert wurde. Sri Chaitanya Mahaprabhu umkreiste den Tempel von Jagannath und tanzte fortwährend in dem ganzen Gebiet. Während er die Zirkumambulation ausübte, also Umkreisung ausübte, sangen die 4 Kirtan-Partys vor ihm und hinter ihm. Schließlich fing Lord Chaitanya so intensiv an zu tanzen, dass er zu Boden stürzte. Während nun weiter gekirtant wurde, gab es Transformation der ekstatischen Liebe. Viele Tränen, Jubel, Erzittern, Schweißausbrüche und tiefe Laute, die im Körper von Sri Chaitanya Mahaprabhu erschienen. Als die anwesenden Menschen diese Transformation sahen, wurden sie alle sehr erstaunt. Ihr müsst wissen, wenn reine Liebe zu Krishna auftritt im Körper eines reinen Gottgeweihten, ist das eine Kraft,
die aus der spirituellen Körper, der spirituellen Welt sich manifestiert und eine Kraft, der sich niemand entziehen kann. Niemand, weil wir ja alle diese, weil wir darauf resonieren, wenn ihr so wollt. Wir reagieren darauf. Die Tränen von den schossen aus den Augen des Herrn mit so großer Kraft, dass es wie Wasser aussah, was aus einer Spritze rausgespritzt kam. Ja, es war so, dass alle Leute, die Lord Chaitanya umgaben, befeuchtet wurden von seinen Tränen oder benetzt wurden von seinen Tränen. Sie wurden klatschnass. Bist du auch nass? Ja, und ich liebe es, sagen die Leute, mussten sie wohl gesagt haben. Wir können uns die Gespräche so ungefähr vorstellen. Nach der Umkreisung des Tempels hielt sich Lord Chaitanya für einige Zeit hinten im Tempel auf und machte mit seinem Sankirtan weiter. Auf allen vier Seiten chanteten die vier Sankirtan-Gruppen sehr laut. Und in der Mitte war Lord Chaitanya Mahaprabhu zu sehen, der hoch tanzte und hoch sprang. Nachdem Lord Chaitanya für lange Zeit gesprungen war, wurde er still und gab den Auftrag, dass vier große Persönlichkeiten anfangen sollten zu tanzen. Wie wir es auch manchmal in unseren Kirtans machen, dass wir dann sagen, jetzt musst du tanzen. Ich mache es immer sehr gerne mit Radhanath Maharaj, der ein ausgesprochener guter Tänzer ist. Wir haben in Bombay ein Geheimnis lüften können. Seine Mutter ist auch eine fantastische Tänzerin. Und der Sohn geriet nach der Mutter normalerweise. Sie war eine Jazz-Tänzerin. Er hat sie mit ein bisschen so mit eine alte Gesetze gehabt. Ich habe sehr viel getanzt. Das war vielleicht wegen. Deswegen ist mein Sohn so gut getanzt. Sie war eine Jazz-Tänzerin. Stolz und in der Rötenton. Sie ist schon so alt war und nicht mehr in exakt genau der gleichen Weise tanzen konnte wie früher. So, wenn man so tanzt, sagt man sehr gerne zu einer großen Persönlichkeit, nun musst du tanzen. Wir wollen dich tanzen sehen, damit der Kirtan an ekstatischer Freude gewinnt. Und so sagt die Leute gerne, zu vier Persönlichkeiten, werden sie benannt? Ja, hier, in der einen Gruppe natürlich, wer sonst, begann Lord Nityananda Prabhu zu tanzen. Lord Nityananda hat manchmal sehr spaßig getanzt, wobei seine Füße seinen Kopf bewegt, berührt haben. Und manchmal ist es beim Tanzen so gekommen, dass das blaue Seidengewand von seinem Körper, der wie ein weißes Kristall aussah, abglitt. Und so tanzte er nackt weiter. Kein Problem, weil es ja reine Liebe zu Krishna ist. Da ist es über dieser geschlechtsspezifischen Einordnung des der physischen Körper. Ich war voll am Tanzen. So, in einer anderen Gruppe, klar, wer sonst, begann Advaita Acharya zu tanzen. Und in noch einer anderen Gruppe, wer kann sich vorstellen? Der Data wird nicht genannt, aber wird wahrscheinlich auch der. Vakeshvara Pandi, ja. Das war ein Tänzer, der tanzte sehr oft für 72 Stunden nonstop durch. Lord Chaitanya war so glücklich, wenn er tanzte in den Kirtans, dass er sagte, Vakeshvara ist wie ein Flügel. Und wenn ich noch so einen Flügel hätte, dann würde ich fliegen. Unglaublicher Tänzer. Leute kamen manchmal, Menschen Bildung kam, wenn der tanzte in dieser Liebe zu Krishna. Es war nicht ein egozentrisches Tanzen, sondern er war erfüllt von der spirituellen Energie. Und jeder, der in Berührung kam, wurde ebenfalls so erhoben. Brakeshvara Pandit und in einer anderen Gruppe begann Srivas Thakur zu tanzen. Während das Tanzen im vollen Gang war, beobachtete Chaitanya Mahaprabhu die Tanzenden und vollführte ein Mirakel. Jetzt lass uns das Mirakel hören. Mirakel ist es ein, gibt es das Wort schon in Deutsch? Oder ist es
Wunder.
Ein Wunder, ja, ein Wunder. Lord Chaitanya stand in der Mitte der Tänzenden und alle Tänzer, die in den verschiedenen Richtungen tanzen, und das waren ja alle die Bodhis, waren jetzt vier große, also besonders herausragende Persönlichkeiten, aber alle, die tanzten, sahen plötzlich, wie Sri Chaitanya Mahaprabhu jeden Einzelnen ganz genau visierte, also fokussierte. Dieses Wunder hat Krishna auch ausgeführt, als er in Vrindavan Prasadam aß. Da hat er sich irgendwie so erweitert, dass jeder der unzähligen Cowherd-Boys nur ihn allein sah, wie der mit ihm kommt. Ja, würde ich jetzt schlicht die Karte anschauen und jeder von euch würde von mir visiert werden. Das wäre ein Wunder. Das wäre ein Wunder. Nicht so, Lord Chaitanya, dieses Wunder gewirkt. Sri Chaitanya Mahaprabhu schaute dann jeden an. Jeder, der Lord Chaitanya sah, konnte verstehen, dass er ein Wunder vollbrachte. Aber sie wussten nicht, wie er das machte und wie er sie von allen vier Seiten auf einmal sehen konnte. In seinen Spielen in Vrindavan, als Krishna am Ufer der Yamuna saß und unter seinen Kuhhirtenjungen saß, konnte jeder Kuhhirtenjunge sehen, wie Krishna auf ihn schaute. Auf die gleiche Art und Weise. Wenn Chaitanya Mahaprabhu tanzte, sah jeder, dass Chaitanya Mahaprabhu nur ihn ganz direkt anschaute. Wenn jemand Lord Chaitanya nahe kam, hat er ihn ganz fest umarmt. Als die Leute von Jagannath Puri dieses große Tanzen sahen, diese große Liebe und diesen großen Sankirtan, trieben sie hilflos im ekstatischen Ozean der Liebe zu Gott. Als König Prataparudra von der Größe dieses Sankirtans hörte, kletterte er auf die Spitze seines Palastes und schaute von dort zu mit seinem Staff, seinem Regierungsstab, wie die dort unten tanzten, die Devotees. Der König war sehr erstaunt, Chaitanya Mahaprabhus Kirtan zu sehen. Und so wuchs in ihm die Begierde ins Unbegrenzte, ihn endlich aufsehen zu dürfen. Nachdem der Sankirtan zu Ende war, ging Chaitanya Mahaprabhu mit den Devotees vor Lord Jagannath und sah zu, wie dem Herrn Blumen geopfert wurden. Dann kehrte er und all die Vaishnavas zu ihrem Wohnort zurück. Und wird beschrieben, wie Lord Chaitanya dann eine große Menge Prasada wurden gebracht von dem Superintendenten des Tempels, und Lord Chaitanya verteilte dieses Prasada persönlich an seine Devotees. Schließlich legten sie sich alle zu Bett und so vollführte Sri Chaitanya Mahaprabhu, der Sohn von Sachimata, seine Spiele. Ja, so war das. So ist es. Narottam Das Thakur sagt, dass die Devotees von Chaitanya Mahaprabhu noch immer diese Spiele des Herrn sehen können. Wir haben letztes Jahr eine kleine Verwirklichung dessen machen dürfen. Wir haben mit 800 Devotees von Bombay die verschiedenen Orte von Lord Chaitanya's Pastimes besucht und dort direkt aus dem Chaitanya Charitamrita diese Spiele des Herrn gehört. Und besonders in Srivas Sangam, also da waren wir bis spät in die Nacht. Radhanath Maharaj kam einfach so rein ins Erzählen, dass wir nicht mehr aufhörten. Sollte ich noch was erzählen und dann noch hier was erzählen und da noch was erzählen. Und es war
einfach so eine Atmosphäre, dass man plötzlich meinte, dass unter den Bäumen eine transzendentale Kirtanfahrt erschienen ist. Wat Ruchtra fahr aus. Also ich werde das nicht wieder vergessen. Diese Lilas des Herrn gehen ewig voran. Und durchs Hören, wo wir langsam unseren ewigen Körper aufbauen, unser ewiges spirituelles Dasein aufbauen, werden wir eines Tages Zugang dazu haben. Hey, Krishna!
Sorry, das kam ein bisschen strange raus, weil ich so müde war oder bin.
Hare Krishna. Tut euch.
Ja, das ist ein bisschen was gewesen über dieses Thema. Ich hoffe, dass ihr inspiriert seid, den Fußstapfen der großen Devotees zu hören, zu folgen.
Und denkt mal wirklich dran. Heute ist die Sonne schon wieder aufgegangen.
Jedenfalls in Theorie. Also,
ja, doch, das ist schon. Und sie wird wieder untergehen. Werden wir den Tag richtig nutzen? Das finde ich eine, ist ein Ruf, der an uns dringt durch das Bhagavatam. Und auch eine Herausforderung, die an uns kommt. Wir sollten nicht lange zögern, sondern unsere menschliche Lebensform so einrichten. Natürlich ist es klar, dass wir zu dieser heutigen Zeit einfach, das ist eben so topsy-turvy, das Kali Yuga im Augenblick. Man kann also nur manchmal dastehen und einfach sagen, wir müssen vielleicht in dieser Zeit auch noch das tun, worauf ich euch gestern versucht hatte zu erinnern, nämlich unsere Gemeinschaft mit den Devotees zu einer, sagen wir mal, schönen Gemeinschaft aufzubauen. Wichtig in dieser Zeit, wo es eben so viel Anspannung in der Atmosphäre gibt, auch Anspannung leider unter den Devotees, die durch ja, die irgendwie Schwierigkeiten miteinander bekommen haben und wo die Zusammenarbeit nicht so gut geht, wie es eigentlich erträumenswert ist, dass wir daran arbeiten, das richtig hinzubiegen. Ich glaube, Krishna wird sehr, sehr zufrieden sein dadurch. Wir müssen parallel fahren. Wir müssen unbedingt diesen Punkt mehr ausbauen, die richtige Gemeinschaft mit Devotees. Sonst werden wir als Bewegung, als spirituell, also als Bewegung jedenfalls, unrelevant sein, wenngleich wir vielleicht individuell sehr fortgeschrittene Devotees haben. Aber als Bewegung ist das unsere Herausforderung, die wir, der wir begegnen müssen, um durch diese Topsy-Turvy-Zeiten hindurchzukommen. Ich wollte mich sehr bedanken bei den Heidelberger Devotees für die mir erwiesene Gastfreundschaft und die zwar laute, aber doch sehr warme Heizung. Meine Heizung rumort so, aber ist sehr warm. Das ist ein Vorteil. Fand ich gestern ein nices Sonntagsfest, wenn ihr euch erinnern macht. Es war so eine nice Atmosphäre. Man merkt, das sind Leute, die wirklich angesprochen sind durch uns, durch die Devotees. Das ist mir wirklich aufgefallen. Es war wirklich eine nice, beschauliche Atmosphäre. Okay. Ich schaue so ein bisschen, dieser Raum ist eigentlich auch so gut. Weil wir haben gestern darüber gesprochen, das Restaurant ist sehr schwierig zu halten, weil Balaradharma und Gorangi ja, kaum Hilfe haben. Die müssen alles vom Einkaufen zum Schlippen. Schlippen. So weiter machen. Vielleicht findet ihr noch, wenn ihr so durch die deutschen Landesstreit doch Leute, die mit helfen wollen im Restaurant. Wäre ja gut. Und auch hier, Tempel. Kennst du dich da? Ich kann mir vorstellen, dass ja überall so das mit dem Tempel. Der Tempel ist eigentlich sehr schön, wenn man sich so überlegt. Also wir können wirklich laut sein und tanzen und so und sind gut erreichbar. Wir sind auch in einer schönen Gegend. Also wenn es hier
der Fruchtbildung an den Kirschbäumen kommt, dann kann man hier total gut spazieren gehen. Hier war ich im Emmelsgrund, war so mein Versteck. Wir lebten ja im Heidelberg Zentrum, wenn man zu den Mitweges gegangen bin, dazu nicht mehr atmen konnte vor lauter Geschäftigkeit. Ein paar Straßen, zwei Wochen weiter, habe ich bald die Zeit geguckt. Zwischendurch immer mal, wenn ich so auftauchen musste. Gut. Habt ihr irgendwelche Fragen für den angesprochenen Thema? Das ist eigentlich klar, glaube ich. Muss ich nur, ich lasse nicht das menschliche Leben vorbei eiern, ohne das zu tun. Und ich möchte euch einen Tipp geben aus meiner Erfahrung, von der ich heute auch noch erzähle. Manchmal ist es einfach so, dass man will ja lesen. Es ist ja nicht, dass wir was sagen, was man nicht will. Ja. Aber es gibt zwei Probleme. Einmal die Zeitfaktor und der andere Faktor. Wenn man dann endlich mal so weit ist zu lesen, ist man ganz schön müde und wenn man sich dann hinsetzt, dann merkt man einfach, dann kommen ein paar Bleigewichte auf die Augen, nicht, auf den Kopf, und dann kann man nicht das so richtig schätzen, das Leben. Deswegen mein Tipp ist, dass ihr anfangt täglich ein bisschen zu lesen und eure Meditation über Krishna so aufbaut. Vielleicht 3 Verse, 4 Verse. Und ihr werdet sehen, wie ihr dann auf etwas stößt, was euch sehr interessiert. Und in dem Augenblick, wo man ein fesselndes Interesse hat, da muss man einfach weiterlesen. Wenn so ein Interesse aufgebrochen ist an einem Thema. Ich zum Beispiel habe jetzt so wieder so ein Thema, freier Wille und Astrologie, was mich interessiert. Vorher ist das alte Thema Vorherbestimmung und freier Wille, wie das nebeneinander steht. Und ich habe viele Zitate von Srila Prabhupada dazu, von Prahlada Maharaj gekriegt, seine ganzen Unterlagen. Und selbst wenn ich noch so kaputt bin, ich abends, ich muss da einfach lesen, weil mich das so maßlos interessiert. Und so ist es. Wenn man muss, um das Lesen nicht zu einer Muss-Übung zu machen, ist wichtig, dass wir auf eine Spur kommen im transzendentalen Thema, wo wir ein großes Interesse haben. In der Gita zum Beispiel, ich kann euch sehr das Buch helfen von Burijan Prabhu, Surrender Unto Me heißt es, wo ein nicer Study Guide ist. Jetzt wird auch, Burijan Prabhu arbeitet auch an einem Study Guide fürs Bhagavatam. Irgendwie müssen wir unser Interesse entdecken für dieses Thema. Und das passiert, wenn man eine heiße Spur entwickelt. Das ist so wie, vergleiche ich immer so gerne, wenn man so durch den Wald hindurch geht und plötzlich kommt man auf die roten Pfeile. Wir waren zum Beispiel beim Parvananishinga-Tempel. Kannst du dich noch erinnern? Sind wir durch den Wald gegangen. Das war so ein müder Gang. Also wir waren allein auf den ersten Berg raufzukommen. Da gab es ja zum Teil so große Treppenstufen und wir waren alle Autofahrer, Autofahrende, Sitzende, Westler, bis man auf den ersten Berg raufkommt. Aber dann sah man diese rote Spur, diese Pfeile und wusste, das geht zu Prahlada. Ich gehe jetzt los. Ganz gleich, man hat mein Body so ermutigt, komm, Bruder Esel, es geht zu einem Ziel, jetzt nicht störrisch sein und let's go. So ist es auch, wenn man transzendentale Schritte sieht, wenn man dann plötzlich die Pfeile sieht, es geht in diese Richtung, dann kann man gar nicht aufhören. Man muss diese Spur entdecken.
Dann eine Frage zusammen mit dem Pferd, wo erwähnt wird, dass wir sein Leben am besten nutzen und keine Zeit verschwenden, mit Sprechern abzugeben.
Ja.
Und was dann selbst wieder auch ein Gespräch mit anderen Politikern schon aufgehört, dass gerade diejenigen, die dann den Abstand wechseln, dann auch Unterschiede sehen zwischen ihrem Leben, das Geistführen und dem spirituellen Leben und sich dabei einzubewegen. Und dann auch zwei verschiedene Freude sehen. Der eine hat da einmal Gebote oder der andere hat dann auch der Macht der Welt. Und so gleich Konflikt kommen.
ich habe das auch schon oft gehört und spreche zu diesen Devotis sehr oft von der Ebene der Psychologie als Anfang. Weil viele Devotis haben gehört von diesen Themen und machen sich so Gedanken über diese Themen. Viele Haushälter sagen, jetzt müssen wir uns total ums materielle Leben kümmern und wir kriegen dann Ängste, was ist mit meinem spirituellen Leben, es gibt diese Schwierigkeiten. Ich sage den Devotis immer, dass die Psychologen herausgefunden haben, dass eine Ehe dann am besten funktioniert, wenn es noch ein Transpersonal, das ist ein schwieriges Wort, ich habe das mal nachgeguckt, was das bedeutet, das Anliegen hat. Ein transpersonales Anliegen ist etwas, wo man zusammen ist, aus einem Grund, der das rein persönliche Kennenlernen, miteinander das gut verstehen und so weiter, transzendiert, der darüber hinweg geht. Zum Beispiel bei den Menschen, die nicht spirituelles Leben ausüben, ist es so, wir wollen zusammen ein Haus bauen. Und wir wollen ein solches Haus bauen, das also echt, dass ein Haus ist, wo man, wie gesagt, am Ende des Lebens, da haben wir sowas gelebt. Da haben wir was geschafft. Oder transpersonales Anliegen. Ich glaube, wir können uns selber, es ist jetzt nicht wichtig, weitere Beispiele aus dem nicht spirituellen Bereich zu geben. Für die Devotis ist also es wichtig, in der Ehe auch zu sehen, wie können wir miteinander oder zusammen ein überpersonales Anliegen erfüllen. Das heißt nicht, dass man das andere, nämlich das persönlichen Austausch und die Stärkung der Beziehung vernachlässigt, sondern das heißt, dass man die Beziehung unter anderem auch dazu einsetzt, dass zum Beispiel, ich kenne einen Grihastha, der hat mir einmal gesagt, Sachinanda Swami hat er mir gesagt, ich habe mir früher nicht genügend Zeit für die Beziehung mit meiner Frau genommen. Ich habe aber irgendwann den Wunsch entwickelt, am Tag 64 Runden zu chanten. Und ich merkte, dass mir das nur gelingt, dieses Anliegen, dieses spirituelle Anliegen zu erfüllen, wenn ich eine gute Beziehung mit meiner Frau habe. Wenn ich nämlich chante und wir sind laufend der letzte Ehekraft und Kleinkrieg in Erinnerung oder das Missverständnis, kann ich überhaupt nicht chanten. Außerdem ist es so, dass meine Frau mich gar nicht unterstützen kann in diesen Sachen und gar nicht kochen möchte oder dass wenn sie kocht, dass also so ein lustloser Fraß wäre. Also warum muss ich Geburt in Norddeutschland nicht? Einfach so was automatisch dahergekocht ist. Sorry. Das ist, ich musste also sehen, dass ich die Beziehung hinkriege, um das transzendentale Anliegen zu erfüllen. Ich denke, in einer Ehe ist es sehr wichtig, dass man einfach so ein Anliegen fixiert und auch dem regelmäßig nachgeht. Ein spirituelles Anliegen. Und dann versteht man, dass das Materielle, was ich tue, eben nicht umsonst ist, oder eine Verehrung oder etwas davon entfernt ist, sondern dass mir das ermöglicht. Wenn du zum Beispiel, dass man Geld verdient, dass man sich miteinander beredet und was immer man im Grihastha-Ashram alles so macht, das ist mir im Einzelnen nicht so vertraut, aber nur all das, was so dazugehört, das Drumherum, dieser entsetzliche Kleinkram, der manchmal auf die Nerven geht, wenn man so ein Haus erhalten muss, und so Versicherungen und so. Dass man das tut mit einem transpersonalen oder einem spirituellen Anliegen dahinter. Dass man auf diese Weise eben gute Sicherung hat. Und so wird, wenn man das so macht, werden diese entsetzliche Kleinkram, der so immer mitkommt, das fällt ja auf, wenn man den wir immer so mit dem Wort Verstreckung so in der alten Zeit tituliert haben, dann wird das plötzlich spiritualisiert, weil es uns hilft, unser eigentliches Anliegen, was wir definiert haben, in die erste Erscheinung zu erfüllen, gewinnt das plötzlich Sinn. Das ist genauso wie jemand, der sich auf der Visabehörde verschicken muss, um Visa für Vrindavan zu kriegen. Kennt ihr das? In der indischen Biografie. Also ich wollte gerne ein Visa haben. Nein. Doch. Und dann geht man da mehrere Male hin und dann irgendwann glückt es wohl und so. Man muss unbedingt sein Leben schaffen, sein Leben vor einem transzendentalen Ziel zu schaffen. Und dann kann man diese anderen Sachen wirklich einfach tun. Die Schwierigkeit tritt immer auf, wenn wir unser Leben, sagen wir mal, von einem transzendentalen Bezug trennen. Dann sind wir plötzlich in der Materie drin und verstrickt. Aber selbst die sogenannten größten Verstrickungen, wenn das Ziel vor Augen bleibt, das spirituelle Ziel, werden durchleuchtet und mit Energie versorgt, um diesem Ziel her. Ich glaube, das ist, die, was du erzählt hast, diese Reaktion, die ich auch oft gesehen habe, kommt, die haben wir selber auch ein bisschen mitverschuldet, weil wir in der alten Zeit das Gehörste daran so total verteufelt haben, ohne zu verstehen, dass, ja, man kann das total mit einem spirituellen Ziel verbinden. Wir haben da, ja, du kommst ja auch aus der alten Zeit. Wir waren ein bisschen undifferenziert. Also haben die so gestoßen. Da haben die dem Detail viel Beachtung geschenkt. Gut. Ja. Ja. Nidra Devi. Also, die habe ich von Bhakti Charun mal erreicht, die kommen aus einem der Puranas. Nidra Devi ist die Göttin des Schlafes. Und sie hatte lange Zeit einen Zufluchtsort, nämlich Kumbhakarna. Kennst du den Kumbhakarna? Der rastet 6 Monate im Jahr. Sechs Monate. Schläft wie ein Stein. Und als Ramachandra Kumbhakarna getötet hatte, kam Nidra Devi mit Tränen in den Augen und Füßen und sagte, wo soll ich jetzt hingehen? Mein Meister ist tot. Ich bin dein Devotee und suche Zuflucht bei dir. Wo soll ich hingehen? Ramachandra sagte dann, geh dort mit dem Bhagavatam vorlesen. Und hol die Devotees, die nicht ernsthaft zu hören. Bei der Zeit ist es so, dass immer wieder mir ist es halt sehr klar, deswegen bei meinen Vorlesungen so habe ich total dafür, dass die wirklich wach sind, wenn ich sehe, dass einer einschlägt. Das kann ich irgendwie nicht tolerieren von der Gesinnung, weil ich weiß, das hat nichts mit dem Devotee zu tun, das hat mit dem Fluch zu tun. Eigentlich nur mit dieser Annullierung zu tun. Und da müsste man etwas gegen machen. So, das ist meine Motive dahinter. Da müsste die Ramachandra dann zeigen, so denke ich, also, falls jemand von mir umsetzt, geweckt werden sollte bei einer Vorlesung, dass die einfach ernsthaft sind, dass es zu sein möglich ist geworden. Ja, also aber wenn du mich jetzt fragst, diese Geschichte, das ist jetzt nicht eine total, ich glaube, es ist wichtig, dass wir das einordnen. Das ist dann so, ich muss bei Charu Maharaj nochmal hören, wo das ganz genau hier ist. Das klingt auch so, wie eine Hindu-Grand-Folk-Geschichte. Er sagte das also so, das kann ich deutlich daran erinnern, was mir sofort gemerkt hat.
Das ist ein
manchmal ist es aber auch so, dass die Devotees einfach müde sind, weil die so viel Service gemacht haben und weil es Winter ist, also das ist auch nicht immer nur wach zu sein. Schön. Ich glaube, da haben wir ein natürliches Ende gefunden. Ich möchte mich sehr bedanken. Ich bin immer doppelt so inspiriert in Heidelberg und dann bin ich auch doppelt inspiriert in Kolokadam. Also wir haben, ich möchte euch es wirklich sagen, wir haben so gute Möglichkeiten. Ich möchte euch wirklich ein Motto vorschlagen. Dieses Jahr heißt ja 1999. Von der Zahlen, so jedenfalls abendländischen, ja, ist das problematischste Jahr, was man sich vorstellen kann. Deswegen, ich will das jetzt gar nicht erläutern, deswegen. Aber das ist halt sehr, sehr. Ich schreibe auf keinen meiner Briefe, also ich habe mich noch nicht durchgezogen, nur in dieses Datum. Ich schreibe immer im Jahr der Möglichkeiten. Nicht, weil ich denke, es ist wichtig, dass man sich so fixiert und sagt, wir haben jetzt eine riesen Reinigung hinter uns und vielleicht sind wir noch mittendrin. Die ganze Belegschaft hat zum Teil Zweifel, nicht und so weiter. Das ist eine interessante Phase, in der wir sind, als Bewegung jetzt in Deutschland. Aber wir haben eigentlich, wenn wir die Ingredienzien richtig nehmen, total gute Möglichkeiten. Denn wir haben nice Devotees, das ist das Wichtigste, die wir vielleicht ein bisschen vernachlässigt haben in der Vergangenheit, das zu erkennen. Und wenn wir das jetzt, wenn wir jetzt arbeiten an einem Devotee-Sangha, Austausch, nice Austausch mit Devotee, denke ich, dass Krishna zufriedengestellt wird und uns alle Möglichkeiten gibt. Also als Prediger, ich bin ja überhaupt nicht im Management, was ich auch, wofür ich also auf Knien dankend mit dem Herrn nur preise. Aber man merkt wirklich als Prediger, dass die Botschaft des Krishna-Bewusstseins relevanter ist als je zuvor. Wenn man die Leute so trifft und mit ihnen einfach, guck mal, lies doch mal ein Buch hier von Srila Prabhupada. Und einfach so, da haben wir viele Beispiele, gerade in dem anderen, jetzt sind wir glaube ich, wie lange sind wir bei 14 Tage vielleicht jetzt knapp, oder gerade, so viele Leute schon wieder begegnet, die echt interessiert sind. Und wenn wir uns jetzt einmal ein bisschen am Riemen reißen und erkennen, uhu, wir müssen ein bisschen tiefer werden in unserem spirituellen Leben. Und dann haben wir solche großen Möglichkeiten. Ich bin da felsenfest überzeugt. Ich hatte wirklich so viel, ich hatte wie alle auch gesagt, Deutschland ist ein Ende. Als ich so in Bombay war und habe, naja, das will ich erst mal sehen, gedacht. Und das ist überhaupt nicht so. Überhaupt nicht so. Das sind die Devotees. Solange dieses Feuer im Herzen der Devotees ist, ich möchte Krishna bewusst sein, ich möchte Krishna lieben. Und vielleicht auch ein bisschen das Erkennen von Fehlern, das Eingehen von Fehlern in der Vergangenheit. Da kann Krishna unbegrenzt gewesen, ist doch kein armer Mann. Kann doch alles gehen. Deswegen, ich sage euch immer, das Ja der Möglichkeiten. Wenn euch das inspiriert, nehmt doch auch das auf. Ihr könnt es ja in euren eigenen Worten formulieren und so weiter. Aber in dem Bewusstsein, wir haben freien Willen. Es ist eine taffe Zeit, aber wir haben die Möglichkeit als freie Lebewesen dennoch uns nicht einfach dazu zu bringen, bringen zu lassen oder zwingen zu lassen, nur zu reagieren in der Defensive, sondern etwas Positives zu tun für in unserem eigenen spirituellen Leben und um diesen armen Leuten zu helfen, die von der Zeit ganz schön geschützt werden. Gut, dann alles Gute. Srila Prabhupada ki jai, Titi Gaudiya ki jai, Go Prema Nandiya ki jai.